Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Hören Sie als Grundlage für diese Predigt einen Abschnitt aus dem Römerbrief, aus dem 8. Kapitel. Ich bitte Sie dazu aufzustehen. Paulus schreibt relativ zusammenfassend darum, also dieser Einstieg, was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Gott selbst ist ja der, der sie gerecht spricht. Wer sollte uns verurteilen? Christus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er ist der Auferstandene. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen? Wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden? Schon in der Schrift heißt es, weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet. Wir werden geschlachtet wie Schafe. Aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch Christus, der uns geliebt hat. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befänden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Soweit der Predigttext. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Vielleicht erinnern Sie sich noch so ein paar Minuten zurück. Da haben Sie es gemeinsam mit uns allen bekannt. Sitzend zur Rechten Gottes des Vaters. Jesus Christus sitzend zur Rechten Gottes des Vaters. Das ist eine im Neuen Testament an etlichen Stellen bezeugte Tatsache. Markus etwa in seinem Evangelium: Der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Oder auch der Hebräerbrief an einigen Stellen sogar: Die Hauptsache bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen Hohepriester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmel. Das haben wir miteinander bekannt. Aber haben Sie sich schon einmal gefragt, was macht er da eigentlich, sitzend zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters? Was macht er da? Ich will es Ihnen verraten. Er hält Händchen. Er hält Händchen. Das überrascht Sie jetzt wahrscheinlich. Und Sie fragen sich vermutlich, wie ich auf so etwas komme. Ganz einfach, mir ist diese Erkenntnis bei einer Wanderung am letzten Wochenende eben im Waldviertel zuteil geworden, und zwar ganz konkret in der Dreifaltigkeitskapelle in Karlstift bei Bad Großpertholz. Wer weiß, wo das ist? Ein paar wenige, ja. Also ganz oben an der tschechischen Grenze, fast schon in Oberösterreich auch, da ist Moorbad Habach und da gibt es Bad Großpertholz und da gibt es Karlstift, ein relativ hochgelegener Ort. Und da ist eben diese Dreifaltigkeitskapelle, an der wir vorbeigeradelt sind. Und diese Kapelle enthält eine bildliche Darstellung der Dreifaltigkeit oder Dreieinigkeit: Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und jetzt schauen Sie mal bitte genau, es ist leider die Aufnahme nicht so gut gelungen, aber man kann es hoffentlich doch erkennen. Schauen Sie einmal auf die Hände von Vater und Sohn. Sie halten Händchen. Sie halten Händchen. Da kann man über die künstlerische Qualität dieser Wandmalerei durchaus geteilter Meinung sein. Man kann auch die sehr menschliche Darstellung Gottes für blasphemisch, gotteslästerlich halten. Gibt es da nicht dieses Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen? Und man kann natürlich auch theologische Bedenken anmelden, ob Vater und Sohn wirklich Händchen halten und ob das die entscheidende Tätigkeit des Sohnes ist, sitzend zur Rechten Gottes des Vaters. Mich hat diese Darstellung jedenfalls gedanklich nicht mehr losgelassen. Und so bekommen Sie heute wieder, wie gesagt, wie schon vor einigen Wochen, mein Zwiegespräch mit der Platane, ein paar urlaubsausgelöste Gedanken zu hören. Denken wir einen Moment über Händchen halten nach. Händchen halten. Versuchen Sie sich mal reinzuversetzen. Die Situation, wo Sie schon mal Händchen oder Hände gehalten haben, um es nicht so zu verniedlichen. Damit lassen sich ja ganz verschiedene Dinge zum Ausdruck bringen. Es kann Zeichen der Intimität sein, der Intimität eines verliebten Paares. Ich halte dich fest und ich lasse dich nie wieder los. Oder wir genießen diesen Augenblick in trauter Zweisamkeit. Handhalten kann Geborgenheit ausdrücken. In meiner Hand oder an meiner Hand, da kannst du dich sicher fühlen. Oder das Halten der Hand eines kranken oder gar sterbenden Menschen. Und die damit verbundene trostspendende Botschaft, du bist nicht allein. Ich bleibe bei dir. Handhalten kann aber auch der Beruhigung dienen. Vielleicht wie der Arzt den Patienten beruhigt. Alles wird gut. Es kann aber auch die Hand zurückgehalten werden. Warte noch ein wenig. Hab noch ein wenig Geduld. Und schließlich neben sicher vielen anderen Möglichkeiten noch eine Hände halten kann Einigkeit zum Ausdruck bringen. Wir stehen zusammen. Wir stehen zusammen für ein gemeinsames Ziel. Wir lassen uns nicht auseinanderdividieren. Ja, auch wenn uns in der Bibel keine Stelle genannt wird, die uns etwas über den Händchen haltenden Vater und Sohn sagt, ich denke, so bringt uns doch das Bild mit seiner vielfältigen Symbolkraft auf eine Spur, auch auf eine Spur neutestamentlicher Aussagen darüber, was Jesus da eigentlich macht zur Rechten des Vaters. Und ich möchte in dieser Predigt drei Aspekte beleuchten. Jesus ruht, Jesus teilt und Jesus wartet. Jesus ruht. Das Bild strahlt Ruhe aus, so habe ich es zumindest empfunden. Durchaus die Ruhe einer trauten Zweisamkeit. In dem Fall sogar einer Dreisamkeit. Das ist ja die Dreifaltigkeitskapelle. Vom Erschaffer der Welt, von Gott, dem Vater, wird gesagt, dass er am siebten Tag nach der Vollendung der Schöpfung ruhte. Das hat er nicht gemacht, weil er erschöpft war. Der Schöpfer war nicht erschöpft, sondern weil er die vollbrachte Tat gefeiert hat. So wie ein Künstler, der sein Werk fertig gemacht und es jetzt nun ansieht, ruhig und zufrieden. Es war sehr gut. Was ich auch so schön finde an dieser Darstellung, es gab the whole world in his hand. Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Und auch das in großer Ruhe, in großer Souveränität. Keine Angst, er lässt sie schon nicht fallen. Der Sohn ruht ebenfalls nach der Vollendung seiner Mission. Seiner Mission, die im Bild symbolisiert ist durch das Kreuz. Auch hier ist nicht Erschöpfung der Grund für das Ruhen, obwohl uns von Jesus unter anderem der Stoßseufzer überliefert ist. Ihr Ungläubigen, wie lange muss ich noch bei euch sein, bis ihr endlich glaubt? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Jesus war sicher manchmal müde, einfach müde. Aber dieses Ruhen von Jesus zur Rechten des Vaters kommt nicht von der Müdigkeit, sondern auch hier ist es eine Ruhe, die zum Ausdruck bringt, hier ist etwas ans Ende gekommen, ans Ziel gekommen. Es ist vollbracht. Eine feierliche, majestätische Ruhe strahlt dieses Bild aus. Vater und Sohn sich an den Händen haltend. Johannes geht in seinem Evangelium sogar so weit zu sagen, als einzig Geborener, als Sohn, der jetzt im Schoß des Vaters ruht. Also das ist fast noch intimer, fast noch inniger. Auch wenn ich mir ehrlich gesagt nicht so wirklich vorstellen kann, wie diese himmlische, traute Zweisamkeit sich ereignet. Ich weiß nicht, ob Sie sich das irgendwie vorstellen können. Aber wir dürfen doch zumindest staunen zur Kenntnis nehmen und wir sollten es zumindest erahnen, welche eine Liebe Vater und Sohn verbindet. Das Johannesevangelium spricht von dieser Liebe. Der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hand gegeben. Und auch die Liebe Jesu zum Vater kommt an vielen Stellen zum Ausdruck. Jesus ruht auch in dieser Liebe. Das Zweite, Jesus teilt. Jesus teilt die Liebe seines Vaters zur Welt. Und deshalb hat er seinen Platz zur Rechten Gottes zunächst einmal verlassen. Ist Mensch geworden, um Mensch unter Menschen zu sein, um Menschen zu Gott zu rufen. Und deshalb kann Paulus auch von der Liebe sprechen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist auf dieser Welt. Der Sohn ist mit einer klaren Sendung durch den Vater gekommen. Sie haben dieses gemeinsame Ziel geteilt. Ich bin gekommen in meines Vaters Namen. Ich habe deine Herrlichkeit auf der Erde sichtbar gemacht, denn ich habe die Aufgabe erfüllt, die du mir übertragen hast. Vater, gib mir nun wieder die Herrlichkeit, die ich schon bei dir hatte, bevor die Welt geschaffen wurde. Das Johannesevangelium bezeugt immer und immer wieder diese völlige Einigkeit zwischen Vater und Sohn und dass sie das gemeinsame Ziel teilen. Und Jesus konnte sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Wir sind nicht auseinander zu dividieren. Es geht um die Welt, um die von Gott geliebte Welt, die Jesus für Gott zurückgewinnen sollte. Und davon hat er sich nicht abbringen lassen. Auch nicht durch Hölle, Tod und Teufel. Das Dritte, Jesus wartet. Auf mich wirkt diese auf die Hand Jesu gelegte Hand des Vaters wie eine beruhigende Geste. Warte noch ein wenig. Nicht so, wie es ein Sohn des berühmten Theologen Helmut Tillige als kleines Kind ausgedrückt hat, als ihm der Vater, der Herr Theologieprofessor, die Geschichte von Christi Himmelfahrt erzählt hat. Und da hat der Sohn dann fortgesetzt und hat gesagt, und wie der Herr Jesus endlich im Himmel angekommen ist, sagte Gott Vater zu ihm, bleib jetzt mal lieber hier oben, sonst passiert dir wieder was. Wir sagen im Glaubensbekenntnis, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Wir glauben, wir hoffen auf ein neues Kommen Christi auf diese Erde. Die ersten Christen haben schon zu ihren Lebzeiten mit dieser sogenannten Wiederkunft gerechnet. Und als sie ausgeblieben ist, da war man natürlich verunsichert. Petrus reagiert in einem seiner Briefe auf diese Verunsicherung. Und er schreibt, es ist nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Ist es nicht so, als ob der Vater mit seiner Hand auf der Hand des Sohnes liegend genau das zum Ausdruck bringen wollte? Warte noch ein wenig, bis wir den endgültigen Schlussstrich unter die Rechnung machen. Bis wir Bilanz ziehen. Ich möchte bis dahin noch mehr Gnade investieren. So, wären einmal diese drei Punkte. Jetzt muss ich sagen, ich habe Ihnen bisher nicht das ganze Bild in der Dreifaltigkeitskapelle vom Karlstift gezeigt. Wir haben nur sozusagen die himmlische Seite betrachtet. Darunter aber bekommen wir einen Blick auf die Erde. Ein Fuhrwerk ist unterwegs. Es ist schwer beladen. Es ist Widrigkeiten und Gefahren ausgesetzt. Zumindest wenn man der Legende glauben kann, die zu dieser Szene erzählt wird. Nach der Legende soll ein Fuhrmann, der auf der Straße über den Eichelberg, das ist also der Bergrücken dort, von Wölfen angefallen worden ist. Er hat sich auf einem Pferd gerettet, das andere Pferd musste er den Tieren überlassen. Und tatsächlich führt eine Vertiefung in der Nähe der Kapelle den Namen Wolfsgrube. Man nimmt an, dass Fuhrleute bei Erreichung des Scheitelpunktes, da wo die Kapelle steht, dass sie zum Dank für die glückliche Fahrt dort ein Opfer gegeben haben. Soweit die Legende. Und die Wölfe, die finden sich tatsächlich auch auf dieser Wandmalerei, nämlich ganz unten. Sie sind nicht zur Gänze ausgeführt, sie sind eher skizzenhaft angedeutet, wie oft ja das Böse, das Bedrohliche nur so schemenhaft, nicht wirklich greifbar ist, aber es ist da. Unser Lebensweg mit all seinen Herausforderungen, mit all seinen Lasten, Paulus sagt es in unserem Predigttext so, wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, wenn wir verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden, dieser unser Lebensweg ist eingerahmt. Er ist eingerahmt von oben und von unten. Von den Mächten des Himmels und von den Mächten, ja, von den Mächten der Hölle. Paulus hat das explizit so genannt. Wie weit ist uns das bewusst? Ist uns das überhaupt bewusst? Auch unser Leben, eingerahmt von oben und unten. Oder sehen wir nur die Straße vor uns? Spüren wir nur die Last auf uns und den holprigen Weg unter uns? Können wir überhaupt über das noch hinausdenken, was wir vor Augen haben? Am ehesten, glaube ich, richten wir den Blick noch nach unten. Sind wir vielleicht mit all den Wölfen beschäftigt, die mit den lauernden Gefahren, mit den unheimlichen Bedrohungen, denen wir ja alle irgendwie ausgesetzt sind? Und manchmal wird es uns bewusst. Dann ahnen wir etwas von irgendwelchen bösen, nicht gut meinenden Mächten. Und weil das so ist, rät uns Paulus, den Blick nach oben zu richten. Seid ihr mit Christus auferweckt, schreibt er, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Wir sollen ganz bewusst diesen Blick auf Jesus sitzend zur Rechten Gottes richten. Wir sollen es uns bewusst machen, wenn Gott für uns ist, wer kann da gegen uns sein? Und vielleicht sehen wir dann mit einem Mal auch die Zeichen, die unseren Lebensweg säumen und die uns an oben erinnern wollen. Gottes Engel, die um uns sind, um uns zu beschützen, die oft genug in Menschengestalt daherkommen. Und auch das Kreuz als Erinnerung an die Erlösung durch Jesus. Gottes Wort, die Bibel, als Licht auf unserem Weg. Die Kerzen kann man da nicht so gut erkennen. Aber vielleicht auch jede Blume, jedes Blümchen am Wegrand kann ein Hinweis auf den Schöpfer und Erhalter der Welt sein. Und besonders dürfen wir noch eine weitere Tätigkeit Jesu zur Rechten Gottes des Vaters erkennen, die ich Ihnen bisher verschwiegen habe, und diese Tätigkeit in Anspruch nehmen: Jesus betet. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein, schreibt Paulus. Und tritt für uns ein. Das Wort, das da im Griechischen steht, kann man unterschiedlich übersetzen. Es kann bedeuten, sich an jemanden wenden. Es kann aber auch bedeuten, sich für jemanden verwenden. Für jemanden eintreten. Fürsprache, Fürbitte einlegen. Und genau das tut Jesus zur Rechten des Vaters. Es ist kein anderer Jesus als der, der über diese Erde gegangen ist. segnend, heilend, lehrend, liebend, vergebend und der auch schon zu seinen irdischen Lebzeiten für seine Jünger gebetet hat. Denken wir an diese Szene mit Petrus, wo Jesus zu ihm gesagt hat, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhören möge. Und Jesus tut das weiterhin. Er bittet für uns, er tritt für uns ein zur Rechten des Vaters. Und vielleicht ist diese Handhaltung da auch noch einmal ein ganz starkes Zeichen. Ja? Wir sind verbunden, Vater, ja, du wirst es tun. Paulus veranlasst es zu einem geradezu triumphalen Hymnus der Gewissheit. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befinden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Das sollen wir wissen. Das sollen wir im Glauben festhalten und das sollen wir auch konkret erfahren auf unserem Weg. Was immer uns da auch begegnen mag, welche Wölfe in der Wolfsgrube auch immer lauern mögen, trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen, schreibt Paulus. Und das gilt. Hand darauf. Das gilt. Hand drauf. Die Hand des Vaters und des Sohnes zu seiner Rechten. Amen.